Radio Vorarlberg. Neues bei Neustädter.
Das Naveprogramm der Landesregierung ist heute unser Thema. Wir fragen, was verändert sich in Vorarlberg? Der Landeshauptmann sagt, man wolle nicht einfach weitermachen wie bisher.
Sondern dass wir diese großen Herausforderungen eigentlich nur dann wirklich gut bewältigen können, wenn wir uns bemühen, wesentlich stärker als bisher ressortübergreifend zu arbeiten.
90 Seiten stark ist das Regierungsprogramm. Viele wichtige Sätze stehen drinnen. Der Opposition fehlen aber die konkreten Maßnahmen.
Aber auch im Kapitel Pflege findet man nichts Neues, was den neuen Herausforderungen in Pflege Rechnung trägt. Also hier sind deutliche Verbesserungen notwendig und das habe ich im Regierungsprogramm nicht gefunden.
Stimmt so nicht, heißt es aus der Regierung. Wir haben auch konkrete Ansätze.
Wir wollen in 10 Jahren so weit sein, dass wir den Strombedarf in Vorarlberg zu 100% aus erneuerbaren Energien decken können.
Neu ist jedenfalls die Finanzstrategie. Schulden sind kein Tabu mehr.
Für uns ist es schon dramatisch, dass das Land Vorarlberg jetzt vom Bekenntnis der Null-Neuverschuldung weggeht und eine Neuverschuldung durchaus im Raum steht. Das ist für uns sicher der falsche Weg.
Und aus der blauen Oppositionsecke kommt auch das Thema Migration wieder.
Wir haben in diesen Jahren aber komplett auf den Integrationsbereich vergessen. Die Landesregierung hat hier wenig Maßnahmen gesetzt und jetzt geht es darum, diese Menschen, die damals zu uns gekommen sind, auch zu integrieren.
Das neue Regierungsprogramm beschäftigt uns heute. Wir diskutieren mit Landeshauptmann Wallner und Landesrat Rauch. Es geht um die Frage, was ändert sich in Vorarlberg?
Ihre Meinung, Ihre Fragen, Ihre Erfahrungen.
Rufen Sie uns an 055 72 38 30
oder schreiben Sie uns ein Mail radio.vorarlberg@urf.at.
Neues bei Neustädter heute mit Irina Barsch am Telefon, Hans Hammer Abwicklung, Bernhard Torkele Produktion. 43,6% und 18,9%, da gibt es 62,5%. Nach der Landtagswahl repräsentieren Schwarz und Grün, also fast 2/3 der Bevölkerung in Vorarlberg. Es ist eine große Koalition, das vergisst man vielleicht oft. Die Regierungsverhandlungen waren ziemlich rasch am Ende, jetzt liegt das Arbeitsprogramm vor. NBN stellt heute die Frage, was ändert sich in Vorarlberg? Was spüren wir Männer und Frauen hier in diesem Land von dem, was Schwarz und Grün die nächsten 5 Jahre vorhaben? Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Regierungsprogramm, Ihre Meinung dazu, Dornbirn 3830. Ich freue mich, dass wir die Besetzung von vor 5 Jahren wieder zusammengebracht haben, relativ rasch. Der Landeshauptmann Markus Wallner und der Landesrat Johannes Rauch sind da. Grüß Gott, die Herren.
Schönen guten Mittag.
Schönen Mittag.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für uns. Es ist so ein Regierungsprogramm natürlich ein Fundus für Journalistenfragen, muss ich dazu sagen. Viele Punkte hätte man gefunden, wo man einhaken kann. Ich glaube, was die Leute am Beginn am meisten interessiert, ändert sich etwas, Herr Landeshauptmann?
Nee, man muss das, glaube ich, so beantworten. Wir haben bei diesem Programm, hat über 90 Seiten jetzt in Summe, am Beginn gesagt, wo liegen denn eigentlich die großen Themen fürs Land? Und die großen Herausforderungen, und darauf muss man Antworten finden. Und da war zum Beispiel die Frage, wie entwickelt sich die Wirtschaft weiter? Mhm. Erste Konjunkturprognosen gehen zurück. Man spricht von Rezession in Deutschland. Also was tun wir für den Standort? Wo wird investiert? Was tun wir für die Fachkräfteausbildung? Da ist im Programm sehr vieles beinhaltet. Ein großes Programm für Standort und Fachkräfte. Zweite große Frage war, wie geht man mit dem globalen Phänomen des Klimawandels wirklich um? Was kann man als kleine Region auch leisten? Wo kann man vorangehen? Auch das haben wir intensiv diskutiert und jedenfalls klar gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir nichts tun, sondern wir werden den Kurs auch dort intensivieren müssen. Da liegen die Schwerpunkte im Energiebereich, bei der Wasserkraft, bei der Energieeffizienz, bei Gebäuden, bei der Wohnbauförderung etc. etc., beim Radverkehr, beim öffentlichen Verkehr. Da sind sehr viele Dinge drinnen, die werden die Bürger auch spüren. Und die werden auch sagen, das geht in eine richtige Richtung. Es kommen soziale Fragen dazu. Die Bevölkerung wird älter. Wie gehen wir mit der Pflege weiter um? Wie können wir die ambulante Pflege besser unterstützen? Große Bedeutung der mobilen Hilfsdienste, der Hauskrankenpflege. Da braucht es gute Unterstützung. Die 24-Stunden-Pflege. Also man könnte hier vieles aufzählen. Ich glaube, am Beginn einer Periode muss man sagen, was kommt auf Vorarlberg zu, was betrifft uns und wo machen wir weiter und wo müssen wir uns eben auch verstärken und auch besser koordinieren. Eine wesentliche Schlussfolgerung war, Schwarz-Grün 2 kann nicht bedeuten, einfach nur Fortsetzung, sondern sie muss bedeuten, wir koordinieren uns noch besser in den Fragen, wo die Bevölkerung Antworten auch braucht und erwartet. Das heißt, mehr ressortübergreifende Zusammenarbeit ist so ein Schlagwort, so ein Vorhaben, das wir uns wirklich vorgenommen haben.
Das klingt wirklich, wirklich gut, wenn da wirklich Landesräte zusammenarbeiten. Die politische Realität wird es dann weisen, wie es wirklich funktioniert. Johannes Rauwitz, aus Ihrer Sicht, wenn es darum geht, was ändert sich für Mann und Frau Vorarlberger? Was spüren wir von Ihrer Arbeit, jetzt Ihr als Landesregierung?
Naja, zunächst einmal muss man festhalten, dass wir einen klaren Wählerauftrag erhalten haben, wir beide nämlich, weil beide dazu gewonnen haben. Und was Vorarlberg bekommt, ist eine stabile Regierung mit Handschlagqualität, wie wir es in der Vergangenheit auch gepflegt haben. Und wenn wir dann und wann unterschiedlicher Auffassung sind, dann tragen wir das intern aus und nicht nach außen. Das ist einmal schon ein wohltuender Unterschied zu dem, was wir im Bund erlebt haben. Was die Menschen spüren werden und was ich wirklich versichern kann, das Programm Schwarz-Grün 2 ist deutlich ambitionierter, detaillierter, auch in der Ausformulierung, klarer in den Zielformulierungen und mit einer ganz klaren Botschaft. Wir möchten Standort, Arbeitsplätze, Wirtschaft und Umwelt, Klimaschutz unter einen Hut bekommen. Das ist eine Riesenherausforderung, die aber gleichzeitig Riesenchancen beinhaltet. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, über die wir vielleicht noch reden werden in der Folge. Aber um ein Beispiel herauszubringen, was werden die Menschen konkret spüren? Natürlich wird ein 10-Minuten-Takt bei Bus und Bahn in der Frühspitze und am Abend etwas sein, was die Menschen spüren. Oder Photovoltaik mal 3, Strombedarf zu 100% aus Erneuerbaren decken, wird man spüren. Unser Engagement und das finanzielle Engagement des Landes in der Pflege werden die Leute spüren. Weiterer Ausbau der Kinderbetreuung ebenfalls und 4.000 neue Wohnungen in der nächsten Periode gleichfalls. Also da ist sehr viel Konkretes festgeschrieben, was für die Menschen einen Nutzen bringt im Land.
Ich habe mir das Regierungsprogramm angesehen. Sie sehen das von mir. Es sind viele Zettel mit vielen gelben Zettelchen drinnen. Herr Landeshauptmann, für Sie das Thema S18. Für mich ist das etwas Neues gewesen, was ich jetzt hier gleich vorlese, nämlich, es sind die Verfahren im Laufen mit der ASFINAG und dann wird das alles in Wege geleitet, sie stehen dazu und der Landesrat Rauch ist keine Sache zum Freund, das wissen wir. Jetzt steht aber hier im Programm, kommen die Verfahren zum Ergebnis, dass die Umsetzung der zur Diskussion stehenden Varianten nicht möglich ist? Werden Alternativen zur Verbindung der beiden Autobahnen geprüft? Parallel zu diesen Schritten werden im Interesse der betroffenen Bevölkerung Maßnahmen zur kurzfristigen Entlastung gesucht. Jetzt suchen wir seit 40 Jahren diese Entlastungen. Wie soll das jetzt auf einmal funktionieren? Und das Zweite ist das schon ein Infragestellen der beiden Varianten von Ihnen?
Ich habe da eine sehr klare Meinung dazu. Es gibt über 40.000 Leute, die auf Entlastung warten. Das heißt, und das seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Der Kollege Rauch weiß das von mir auch. Wir bleiben am Thema natürlich dran. Die S18 ist deswegen in vollem Umfang in das Regierungsprogramm aufgenommen worden. Und wir haben uns klar darauf verständigt, dass wir die einzelnen Verfahrensschritte festhalten. Und damit ist erstmals im Programm eigentlich noch intensiver wie beim letzten Mal, ein bisschen ähnlich, nur einen Schritt weiter, ist auch klar beinhaltet, dass jetzt im nächsten Schritt die Trassenentscheidung kommt. Das hatten wir die letzten 40 Jahre nicht. Von der ASFINAG, das ist im kommenden Halbjahr angekündigt, also 2020 schon, ist so im Regierungsprogramm beinhaltet. Und dass wir dann alle Verfahren auf Bundes- und Landesebene, alle notwendigen Verfahren einleiten. Es war dann der Wunsch des Kollegen Rauch, auch dazu zu sagen, wir sind hier ganz transparent und offen. Wenn die Verfahren nicht zum gewünschten Ergebnis kommen, dann werden wir uns wohl auch Alternativen anschauen müssen. Das liegt in der Natur der Sache, wenn die Verfahren wirklich daneben gehen würden. Dann wird man der Bevölkerung ja nicht sagen können, jetzt haben wir weitere 5 Jahre oder mehr ins Land streichen lassen und haben keinen guten Ausgang des Verfahrens. Ich persönlich glaube, dass es möglich ist, diese Verfahren auf Bundes- und Landesebene natürlich zu einem positiven Ausgang zu bringen.
Also kein schrittweise Verabschieden von der
Grundidee. Nein, aus meiner Sicht gar nicht, sondern es ist aus meiner Sicht klar, dass wir jetzt einmal die Verfahren durchzuführen haben und am Ende des Verfahrens wird man wissen, was rauskommt. Ich glaube, die Bevölkerung hat da klare Meinung in dem Zusammenhang. Sie wünscht sich eine möglichst schnelle Entlastung natürlich. Dass das nicht einfach ist, weiß jeder. Das Projekt ist ambitioniert. Aber aus meiner Sicht ist die Formulierung, die im Regierungsprogramm jetzt beinhaltet ist, exakt das, was in dieser Periode passieren wird, nämlich das Einleiten der Verfahren. Und je schneller die gehen, umso besser, okay. Das ist also auch klar.
Mir ist wichtig, kein Schritt für Schritt verabschieden vom Thema.
Nein, überhaupt nicht.
Okay, gut. Johannes Rauch, für Sie habe ich gefunden, die Geschichte mit dem Wintertourismus. Die Landesregierung schließt die großräumige seilbahntechnische Erschließung bisher unberührter Gebiete aus. Eh klar. Wird niemand.
So klar ist das aber dann nicht.
Erschließung. Also ich glaube, das wäre mir nie neu gewesen, wenn das noch möglich wäre. Ist auch schon Tourismuskonzept drin.
Die Wünsche aber, gibt es.
Ja, wünschen kann man sich viel, hat irgendwie mir ein Politiker hier bei dieser Sendung einmal gesagt. Jetzt kommt's aber. Dennoch muss es möglich sein, qualitätsverbessernde Maßnahmen in bestehenden Skigebieten umzusetzen. Da gehört doch ein Speierteich im Silvettergebiet dazu.
Naja, da muss man dann aber den zweiten Satz auch noch lesen, dass diese Qualitätsverbesserungen und die Abwandlung des Angebotes voraussetzen, dass es a. für die Region wirtschaftlich sinnvoll ist und unter Abwägung von Natur- und Landschaftsschutzaspekten vertretbar ist. Ja, das ist der zweite Teil, den darf man nicht verschweigen. Und da gilt ganz klar, es kommt auf die Dosis an, wie bei so vielem in der Politik. Ja, natürlich wird man nicht dagegen sein, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Zweiersesselbahn durch eine Vierer- oder Sechsersesselbahn ersetzt wird, die besteht, ja. Und dass wir nicht per se gegen Beschneiung sind, aber das alles mit Maß und Ziel stattfinden muss, ist auch klar. Und um das unzählige Beispiel des Speichersees auszuführen, da wird jetzt dann ein neues Projekt, ein überarbeitetes vorgelegt werden, das man sich anschauen wird, von dem ich hoffe, dass es dann genehmigungsfähig sein wird.
Okay. Also auch hier halte ich fest, kein reflexartiges Nein kommt ja nicht in Frage in unserem schönen Vorarlberg, sondern Maß und Ziel, die Dosis macht das Gift und mit uns kann man reden.
Naja, das haben wir im Programm insgesamt durchgezogen. Es ist ein schwarz-grünes
Vieles drinnen, aber was Sie jetzt hier sagen, das habe ich dann im Archiv.
Der Landeshauptmann und ich sind zwei vernunftbegabte Menschen, die immer, wenn es darauf ankommt, miteinander reden und Kompromisse finden. Okay. So schaut's aus.
Was ändert sich für Vorarlberg, ist die Frage heute hier in Neues bei Neustadt. Wir diskutieren nämlich das neue Regierungsprogramm und das mit durchaus Menschen, die es sich auskennen. Das ist nämlich der Landeshauptmann hier, der Markus Wallner, und der grüne Landesrat Johannes Rauch. Der Herr Dietrich aus Rankweil meldet sich. Hallo.
Ich hätte eine Frage an den Herrn Wallner, ob er wirklich überzeugt ist, dass die S18 so zum Bauen ist. Wenn die Planer des Landes und die Baufirmen des Landes nicht imstande sind, die Setzung vor dem Bahntunnel in Schwarzach in den Griff zu bekommen, dass sie das eine S18 in den Buding, wo das Ried halt ist, ob das möglich ist zum Bauen, wenn nur die kleine Setzung nicht möglich ist zum Stabilisieren. Ist er wirklich überzeugt von S18?
Markus Wallner, bitte.
Ja, ich kann mich nur auf die technischen Untersuchungen verlassen. Die werden von der ASFINAG durchgeführt. Das Projekt wird ja sehr seriös und sehr genau vorbereitet. Da wurden sehr viele Probebohrungen durchgeführt. Ein Teil kommt jetzt noch im Winter dazu, also auch Winterbohrungen im Boden werden gemacht. Der ASFINAG-Vorstand war noch vor ein paar Wochen bei mir, hat die ersten Ergebnisse präsentiert und die Aussage der technischen auch Sachverständigen, aber auch des Vorstandes war, die S18 ist in beiden Varianten technisch machbar. Die Probebohrungen zeigen, es ist anspruchsvoll, aber möglich. Und da muss ich schon sagen, wenn es technisch geht, dann sollten wir es natürlich tun.
Okay, gut. Herr Fussenegger aus Dornbirn, hallo.
Wie stellt sich die Landesregierung vor, den Bereich Rheintal-Nord, ganz besonders den Kreisverkehr Dornbirn-Nord zu entlasten? Denn mit dem 10-Minuten-Takt sind ja auch die Busse davon betroffen, in diesen Staus zu stehen. Gibt es da schon irgendwelche gangbaren Lösungen?
Johannes Rauch. Also zunächst muss man sagen, es gibt nicht nur Rheintal-Nord, sondern auch Rheintal-Mitte. Das ist ein konkretes Projekt, das ist aufgestuhlt, die Verfahren abgeschlossen, Baubeginn. Absolut sinnvoll, weil Anschluss des Betriebsgebietes Dornbirn-Wallmaat. Dornbirn-Nord, ja, kennen wir. Auch da gibt es konkrete Pläne für nächstes oder übernächstes Jahr, eher übernächstes Jahr, glaube ich, dann den Kreisverkehr umzubauen bei der Autobahnauffahrt. Es ist ja jetzt schon eine Abbiegespur Richtung Brenzer Wald freigeschaufelt worden, was zu einer erheblichen Entlastung geführt hat. Und Busse natürlich, es gibt im Regierungsprogramm eine eigene Passage über den Ausbau der Busspuren. Das heißt, wir wissen sehr wohl, dass wir, wenn wir nicht mit den Bussen im Stau stecken bleiben wollen, Busspuren massiv werden ausbauen müssen. Das ist vorgesehen und geplant.
Fahrbahn wird schmäler?
Naja, im Detail kann ich es jetzt nicht erläutern, weil es beim Straßenbau geplant wird. Aber natürlich geht es darum, dass du den öffentlichen Verkehr und den Individualverkehr so abwickeln musst, dass sie sich nicht wechselseitig blockieren.
Aber das ist eine klassische Querschnittmaterie, oder?
Absolut, und so ist es auch.
Es muss so zahlt werden und so weiter. Also ja. Da sind dann wieder wirklich alle dabei, oder?
Stimmt.
Okay. Das auch als Beispiel für die Zusammenarbeit künftig, dass wir das auch den Hörern und Hörern klar machen können.
Ja, das ist unser Ziel, auch viel stärker als bisher, auch ressortübergreifend zusammenzuarbeiten. Und Straßenbau kann nicht nur Straßenbaupolitik machen, sondern da werden eben auch Busspuren mitgedacht, mitgeplant, mit berücksichtigt. Sonst muss ich als Mobilitätslandesrat immer hinten nachlaufen. Das machen wir nicht mehr, sondern tun da viel, viel stärker über Grenzen hinweg kooperieren.
Okay, dann. Ich habe für heute die Clubchefs der Oppositionsparteien interviewt. Kurz, was sie dazu sagen. Die erste ist Sabine Schäfknecht, die neue Clubchefin der NEOS. Na, auch deshalb, weil die NEOS bisher ja keinen Club hatten. Sabine Schäfknecht sagt, sie hat sich die Arbeit gemacht und hat geschaut, wie viel Mal das Wort weiter und weiterhin im Regierungsprogramm vorkommt. Sagt, es ist 250 Mal. Es geht also weiter wie bisher, ist die Schlussfolgerung von ihr. Sie sagt, man muss gerade, was die Finanzgebarung anbelangt, also auch das Thema, wir können uns auch vorstellen, Schulden zu machen, ganz genau hinterfragen. Sabine Schäfknecht.
Für uns ist es schon dramatisch, dass das Land Vorarlberg, das immerhin halbwegs gut verwaltet worden ist die letzten Jahre, jetzt vom Bekenntnis der Null-Neuverschuldung weggeht und eine Neuverschuldung durchaus im Raum steht. Das ist für uns sicher der falsche Weg. Wir haben durchaus Potenzial, hier im Verwaltungsbereich noch einiges zu hebeln. Es wurde ein Verwaltungsvereinfachungsprozess gestartet, allerdings viel zu wenig umgesetzt. Also da haben wir durchaus Luft, aber der Mut, das anzugehen, der fehlt.
Markus Wallner, was sagt Ihr Vorgänger, der Herbert Sausgruber, dazu, dass das Land wieder Schulden macht? Als lustige Bemerkung am Rand. Ganz im Ernst, Michael Brockiner vorhin hat geschrieben, Ende eines Dogmas. Machen wir wieder Schulden im Land?
Also zu Ihrer ersten Frage mit Herbert Sausgruber konnte ich am Rande der Angelobung reden und der hat gesagt, da ihr steht vor großen Investitionen und das war auch früher kein Dogma, damit hat er auch nicht ganz Unrecht. Es wurde dann geschrieben, also Ende eines Dogmas.
Sie haben seinen Sanktus.
Ja, ganz sicher. Ich glaube, das war auch eigentlich in der Beurteilung weit überzogen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel das nie in die Landesverfassung geschrieben, weil wir gesagt haben, es können schon Momente auftreten, eine Katastrophensituation, eine Wirtschaftssituation, die einfach andere Mechanismen erfordert oder auch so wie jetzt eine beachtliche große Investitionsphase, die vor uns steht, die man mit normalen Mitteln der Vergangenheit nicht bearbeiten kann. Ich sage Ihnen ein Beispiel, wenn der Stadttunnel Feldkirch kommt, da sind wir am Ende der Verfahren, dann brauchen wir allein in den nächsten 5 Jahren für die Verwirklichung dieses Projektes geschätzte 120 bis 130 Millionen Euro. Das ist eine Generationeninvestition, die lässt sich aus dem ganz normalen Haushalt nicht bewerkstelligen. Da ist die Frage zum Beispiel, es gibt auch andere Bereiche, hat man dann die Kraft zu sagen, wir werden das machen müssen. Das kann auch ein Mix von Dingen sein. Das Land hat ja auch Vermögen, wir haben Unternehmensbeteiligungen, wir haben Heimfallsrechte, wir haben einen Kapitalmarkt, wo man natürlich auch was machen kann, Stichwort auch einmal Schulden aufzunehmen. Ich glaube, das Dogma in dem Punkt ist falsch und es wird nicht funktionieren, wenn wir vor großen Investitionen stehen. Ich habe mir das jetzt angeschaut, auch für die nächsten 2-3 Jahre schon. Wir sind bei einem jährlichen Investitionsvolumen in den Bereichen Bildung, in den Bereichen der Straßeninfrastruktur, da kommt der Tunnel dann noch dazu, aber auch ein paar andere Bereiche, die sicher 20 bis 30 Millionen Euro über dem langjährigen Schnitt liegen. Das heißt, große Investitionsphase für uns. Jetzt kann man natürlich sagen, das geht nicht und man sagt alles ab, aber das wäre, glaube ich, nicht sinnvoll. Also wir müssen schon in die Bildung, Stichwort Fachhochschule, investieren und nicht absagen. Wir sollten die Rheinbrücke in Fußach natürlich machen aus Hochwasserschutzgründen, Kostenpunkt 40 Millionen Euro. Wir sollten auch beim Stadttunnel Feldkirch als Generationsinvestment nicht sagen, wir machen das jetzt nicht. Hätten unsere Vorvorgänger so gehandelt, dann hätten wir viel an Infrastruktur gar nichts. Die hatten vor einigen Jahrzehnten den Mut zu sagen, ohne einen Knopf Geld in der Hosentasche, siehe Kraftwerksbau, wir machen das und in 80 Jahren fällt es zurück ans Land. Die waren schon auch schlau genug zu sagen, wir bringen auch die Kraft auf. Aber ein Prinzip ist wichtig, der laufende Haushalt muss auch künftig ausgeglichen gehalten werden. Und bei Investitionen, wenn sie gut begründbar sind, sollten wir etwas beweglicher werden. Und so Riesendinge wie den Stadttunnel, die können natürlich nicht aus dem Stand einfach finanziert werden.
Sie sehen, wie ich leicht fahrig wird. Bitte kürzer antworten, weil der Johannes Rauch möchte natürlich zu den Finanzen auch noch etwas sagen.
Man kann das relativ nüchtern sagen. Mhm. Wer ein Haus baut, also einen Wert schafft oder eine Wohnung kauft, nimmt ein Darlehen auf längere Frist. Ein Unternehmen, das erweitert, vergrößert, investiert, nimmt ein Darlehen auf, weil sie einen Wert schaffen. Das Land Vorarlberg handelt genau gleich. Wir haben ein riesiges Investitionsvolumen, Fachhochschule, Infrastrukturvorhaben, Ausbau auch von Bildungseinrichtungen an anderen Stellen. Die kosten Geld, damit schaffen wir Werte. Haben übrigens auch erwähnt worden, zwei Kraftwerke gebaut, jeweils Größenordnung 400 Millionen Euro. Und künftig wird im Landeshaushalt, das hat man vergessen, werden diese Werte auch dargestellt, weil wir auch einen Vermögenshaushalt darstellen. Da wird dann transparent werden, was hat das Land an Werten geschaffen. Und ich halte es für vernünftig, für ökonomisch und für gescheit, sich bei der Zinslage, die wir jetzt haben, am Kapitalmarkt zu finanzieren und nicht Rücklagen aufzulösen, die wir mit 3 oder 4% verzinst bekommen. Also
nicht Familiensilber verschaut.
Das ist genau der Punkt.
Radio Vorarlberg.
Neues bei Neustädter.
Wir diskutieren heute über das neue Programm der Landesregierung.
Und da war zum Beispiel die Frage, wie entwickelt sich die Wirtschaft weiter? Mhm. Erste Konjunkturprognosen gehen zurück. Man spricht von Rezession in Deutschland. Also was tun wir für den Standort? Wo wird investiert? Was tun wir für die Fachkräfteausbildung? Da ist im Programm sehr vieles beinhaltet. Ein großes Programm für Standort und Fachkräfte.
Um ein Beispiel herauszubringen, was werden die Menschen konkret spüren? Natürlich wird ein 10-Minuten-Takt bei Bus und Bahn in der Frühspitze und am Abend etwas sein, was die Menschen spüren. Oder Photovoltaik mal 3, Strombedarf zu 100% aus erneuerbaren Decken, wird man spüren.
Man wird es an der Umsetzung sehen, wie ernst sie es tatsächlich mit dem chancenreichsten Lebensraum für unsere Kinder meinen.
Ich habe in den letzten Jahren leider erlebt, dass viele Anträge, die von uns gekommen sind, abgelehnt wurden, weil sie schlichtweg von der falschen Partei gekommen sind.
Ich sehe es aber schon ein, dass man dann, wenn das Land investiert und Dinge baut, durchaus auch kreditfinanziert, wenn es sein muss.
Neues bei Neustädter.
Ihre Meinung zählt.
Landeshauptmann Wallner und Landesrat Rauch sind heute meine Gäste. Und wir haben auch die Klubobleute der Oppositionsparteien gebeten, ihre Meinung abzugeben. Und sind wir bei der SPÖ, bei Martin Staudinger. Seine Einschätzung zum Regierungsprogramm.
Was man bisher gehört hat, ist eine Fortsetzung vom bisherigen. Wenig Neues. Das, was gemacht wurde, wird nochmal beschrieben. Es ist ein Weitermachen oder ein Intensivieren oder ein weiteres Prüfen, aber nichts radikal Neues. Also was mir fehlt, ist das, was ich auch im Wahlkampf angesprochen habe. Das Thema Wartezeiten in den Spitälern und auch bei Facharztterminen ist nicht erwähnt im Regierungsprogramm. Aber auch im Kapitel Pflege findet man nichts Neues, was den neuen Herausforderungen in Pflege Rechnung trägt. Also hier sind deutliche Verbesserungen notwendig und das habe ich im Regierungsprogramm nicht gefunden.
Sagt Martin Staudinger von der SPÖ. Und ich möchte anschließend gleich das zum Thema Pflege die Frau Rainer aus Dornbirn auf Sendung bringen, die bei uns angerufen hat. Grüß Gott.
Ich rufe da, weil ich ein großes Anliegen habe, und zwar schaffe ich in der Pflege, genau in der Altenpflege. Und ich täte einfach die Regierung bitten, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun, damit die Bedingungen in der Altersheime besser werden. Das heißt, besser werden, dass man mehr Zeit zur Sprache kriegt. Es ist wirklich so, dass man unter Zeitdruck schaffen muss. Und ich und auch, ich denke, die meisten meiner Kolleginnen empfinden das auch so. Es ist wirklich, ja, schlimm. Und unter Zeitdruck schaffen, das heißt, dass die Pflegequalität abnimmt und das möchte niemand. Und ja, das war mein Anliegen und meine Bitte. Und ich bin ganz froh, dass ich die Möglichkeit gehabt habe zum Anrufen.
Diese Möglichkeit hat man nur bei uns, Frau Rainer. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Herr Landeshauptmann, Antwort bitte.
Also zuerst vielen Dank der Frau Rainer. Sie spricht ein ganz wesentliches Thema an, nämlich die Pflege. Und wir sollten es auch ausführen, was wir tun. Sie hat es konkret gemeint, was tun wir in den Pflegeheimen, war ein Hinweis, um die Qualität zu verbessern. Wir haben vereinbart, dass wir die Personalschlüssel anheben werden. Das wird Geld kosten. Wir haben das auch berechnet mit den Gemeinden. Gemeinsam wird das die nächsten 5 Jahre gemacht werden. Das reicht aber nicht aus, weil was hilft ein besserer Personalschlüssel, wenn es Personal fehlt? Das heißt, wir müssen auch ganz direkt in die Ausbildung einsteigen. Es wird im Programm, Sie werden es dort sehen, ein ordentliches Kapitel auch gewidmet der Frage, wie bilden wir überhaupt Kräfte im Gesundheits- und Sozialwesen weiter aus. Also genügend ausgebildete Pflegekräfte ist ein ganz, ganz großes Thema, dem wir uns auch widmen werden. Und insgesamt ist es von 2 Grundsätzen geleitet, die Pflege zu Hause stärken und die Angehörigen entlasten. Da gibt es vieles im Programm dazu.
Insofern klingt wie ein Widerspruch,
hat,
gell?
Ja, ist aber nicht. Ist aber nicht, wenn man so richtig denkt. Ja, es ist aber ganz, ganz entscheidend, weil 80% zu Hause gepflegt wird. Der Kollege Staudinger, dem muss ich an der Stelle sagen, wir müssen nichts radikal ändern in der Pflege. Wir fahren da einen guten Kurs. Wir sind das Land mit einer beachtlichen Quote der Pflege zu Hause und höchster Qualität. Aber wir müssen das wirklich gut weiterentwickeln. In dem Punkt hat er ein bisschen Unrecht, wenn er sagt, es braucht eine radikale Änderung. Es braucht hier wirklich eine gute Weiterentwicklung. Wir müssen da gut Kurs halten und nicht vergessen, dass Angehörige Unglaubliches leisten.
Johannes Rauch, Sie wollen auch noch was dazu sagen. Ich hätte noch eine Frage. Wie wollen wir wirklich, ich finde das nämlich wirklich nicht, ganz ehrlich, wie wir zu mehr Personal kommen im Pflegebereich.
Ja, habe ich was überlesen? Ja, wenn man das Programm genau liest, dann wird man feststellen, wir haben den Fachkräftebegriff erweitert. Wenn man von Fachkräftemangel gesprochen hat in der Vergangenheit, war immer nur die Rede von Menschen, die in der Industrie und Gewerbe arbeiten. Und wir haben jetzt dezidiert festgehalten, ja, die brauchen wir auch in der Pflege, in der Kinderbetreuung, an den Schulen. Ja, und da in die Ausbildung zu investieren oder, wie wir es in der Pflege gemacht haben, 6 Millionen Euro zusätzlich Landesgeld locker zu machen, jetzt die Schlüssel anzuheben, uns ist das klar. Wir haben auch eine hohe, glauben Sie mir das, Dankbarkeit allen gegenüber, die in der Pflege tätig sind. Wir wissen, was das für ein Job ist. Wir wissen auch, was es bedeutet, ehrenamtlich zu Hause zu pflegen. Ohne die könnten wir das gar nicht stemmen. Und die Versicherung gilt. Die Landesregierung steht dazu, das Angebot in der Pflege menschlich zu Hause, wer immer das will, mitzufinanzieren und die Ausstattung in den Pflegeheimen hochzuhalten und zu verbessern.
Wann werden die Schlüssel angehoben?
Das ist mit dem Gemeindeverband, hat Katharina Wiesflecker bereits ausverhandelt und ich meine, das wird im nächsten Jahr umgesetzt. Okay.
2020. Weil das auch wieder so etwas ist, was die Leute merken.
Mhm. Das wird das, so sein.
Weil jener, der Angehörige in dem Pflegebereich hat, merkt das. Gut, wieder etwas abgehackt. Dann die Frau Ammann aus Dornbirn, hallo.
Diese ganze Bodendiskussion, warum spricht man nicht von den Unterflurmöglichkeiten? Wir müssen den Boden sparen, das ist ganz klar, aber warum geht gerade die Firma Rauch nicht unter das, ein paar Stockwerke? Das haben wir in vielen, vielen Städten gesehen. Dann kostet es natürlich mehr, aber es wird ganz wertvolle Fläche, Bodenfläche gespart. Dazu hätte ich gern gewusst, warum denkt kein Mensch auch in anderen Situationen, warum gehen wir nicht mehr in den Boden hinein?
Markus Manner?
Ja, es gilt eigentlich in zwei Richtungen. Wir haben im Regierungsprogramm gesagt, wenn Betriebserweiterung stattfindet, sehen wir das positiv, aber zuerst einmal, wenn möglich, in die Höhe. Mhm. Und wenn man ein bisschen mit offenen Augen durchs Land fährt, dann sieht man das ja auch schon, dass das auch stattfindet. Und im zweiten Punkt hat die Frau Ammann ja auch nicht ganz unrecht, wo es möglich ist, auch in die Tiefe. Ich sage Ihnen ein Beispiel aus meiner Heimatgemeinde. Dort hat das größte Wellpappe-Unternehmen Europas, die Firma Rondo, ist eine große Firma in meiner Gemeinde, die ist in die Höhe und in den Boden gegangen. Das war nicht einfach, weil auch die Frage, wie ist das Grundwasser, wie wirkt sich auf den Wasserhaushalt aus? Aber ich glaube, sie hat nicht ganz unrecht. Ja, wir sollten, wo es möglich ist, nach unten gehen, Tiefgaragen zum Beispiel verlangen und dort, wo es möglich ist, auch natürlich nach oben ein bisschen offener werden. Wir werden auch in die Höhe wachsen müssen. Okay.
Wir haben jetzt auch beim Beispiel Ludesch gesehen, Rauch hat die Pläne dann noch modifiziert, hat zweigeschossig angeboten zu bauen, war dann etwas zu spät offensichtlich, weil die Volksabstimmung anders ausgegangen ist. Johannes Rauch, können Sie sich vorstellen, dass man da auch irgendwie Regelungen einführt? Das muss so sein.
Ja, das haben wir auch im Regierungsplan festgehalten. Wir schauen uns da Modelle an, die gibt es in Europa. Es gibt in der Schweiz Städte, die haben in den Bauvorschriften für Betriebsgebäude unterkellert und zweigeschossig. Das muss man sich, glaube ich, anschauen. Wir haben einfach die Flächen nicht mehr. Und ich glaube, das Motto muss lauten, ja zu Betriebserweiterungen, aber in die Höhe, wo es immer geht und auch unterkellert. Das kommt dann halt auf die Grundverhältnisse auch noch drauf an, aber das muss man sich auf jeden Fall anschauen. Und überhaupt haben wir ja sowas wie einen Strategiedialog verankert im Regierungsprogramm. Das ist nichts anderes als den Versuch, mit allen Beteiligten an einen Tisch zu sitzen und zu überlegen, wie kriegen wir das hin? Diese ganze Diskussion rund um Standortfrage auf der einen Seite, ja, Umwelt auf der anderen Seite. Es macht wenig Sinn, sich an jedem einzelnen Projekt abzuarbeiten und herumzustreiten. Da muss man schon zu Lösungen kommen, die genereller Natur sind und auch Gesetze dafür schaffen. Haben wir übrigens getan. Raumplanungsgesetz neu im letzten Jahr hat verankert, dass bei Einkaufszentren die Parksituation entweder in einer Hochgarage oder Tiefgarage sein muss, um platzsparend zu sein.
Strategie-Dialog wollte ich auch noch fragen, nämlich Sie, Markus Wanner, was soll das bringen? Ich meine, bisher hatten wir diese Diskussionen und dann gab es öffentliche Diskussionen und seien Sie mir nicht böse, zu 75% wurde das Projekt genehmigt. Was soll in diesem Dialogprozess anderes sein jetzt?
Na, wir haben jetzt schon gespürt, nicht zuletzt auch in den letzten Wochen, dass dieses Aufeinanderlosgehen von Naturschutzinteressen und Wirtschaftsinteressen auf der einen Seite eigentlich nicht besonders fruchtbar ist. Mhm. Und ich glaube, die Politik hat schon einmal eine erste Aufgabe, nämlich klar zu signalisieren, dass die beiden Kräfte Wirtschaft und Ökologie zusammengeführt werden müssen. Das hängt auch irgendwie an uns beiden, muss man ganz offen sagen. Wir müssen uns da schon zusammenraufen, klar signalisieren, wir wollen Investitionen von Familienbetrieben. Gleichzeitig ist uns allen klar, es braucht einen schonenden Umgang mit Natur und Grund und Boden. Das wird irgendwie immer wieder auch schwieriger. Da gehen die Projekte oft gut, aber oft einmal eben auch nicht. Und ich glaube, ein Dialog heißt auch, aufeinander zuzugehen und zu sagen, wie organisieren wir das. Mir ist nur ein Punkt wichtig. Ich halte es für absolut kontraproduktiv, wenn Wirtschaft gegen Klimaschutz, Klimaschutz gegen Wirtschaft gemacht wird. Weil das eine wird ohne das andere nicht gehen. Die wirtschaftlichen Grundlagen schaffen unseren Wohlstand. Und der Klimaschutz ist unser gesamter Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Und die Wirtschaft muss auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ohne Innovationskraft der Wirtschaft auch kein Klimaschutz. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Es sind ungefähr 70-80% der Windkraftanlagen in Europa und wahrscheinlich auch darüber hinaus, die tragen die Steuerungstechnik der Firma Bachmann Elektronik in sich. Das heißt, da gibt es ein Unternehmen, das hoch innovativ unterwegs ist am Weltmarkt und eigentlich einen sehr sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz leistet, indem sie Windräder energieeffizient baut, die dann irgendwo im Norden Europas in Deutschland eingesetzt werden. Sie werden viele Firmen im Land finden, die einen innovativen Beitrag leisten für Klimaschutz. Man weiß es noch nicht. Ein Dialog müsste auch das hervorbringen und sagen, wenn er so ein Unternehmen erweitern will, dann sollten wir mit Freude Ja sagen, weil sie nicht nur dann bei uns auch Jobs schaffen für die Jungen, sondern weil sie auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Okay, dann ist das und also doch eine Frage des Produktes. Ist das schlussendlich eine Frage der Haupt des Produktes?
Auch, es ist eine Frage der
also
Innovation.
Also keine Energy Drinks, sondern Steuerungen für Windräder.
Nee, wenn es, geht auch, es geht auch um die, auf das. Es geht auch um die Bedingungen, wie jemand produziert. Also okay. Wenn wir bei uns schauen, unter welchen Bedingungen die Industrie produziert, gerade in der Energieeffizienz ganz tolle Erfolge erzielt hat, Produktionsbedingungen, die auch klimaschutztechnisch ausgerichtet sind, da muss man sagen, auch das muss ja öffentlich mehr bewusst gemacht werden. Gerade unsere Industrie bemüht sich nach meinem Kenntnisstand eigentlich ganz, ganz intensiv um Gebäudeeffizienz, um Energieeffizienz, um neue Verfahren, die weltweit angewandt werden. Ich glaube, die werden zu Unrecht in den Eck gestellt, sozusagen der Klimaverhinderer. Das ist sicher nicht so am Standort Vorarlberg.
Schlusssatz noch,
Johannes Rauch. Die Wirtschaft braucht Innovation und Transformation. Die Baden-Württemberger machen das vor. Die haben diesen Dialog mit der Automobilindustrie von sich aus initiiert, auch weil die gekommen sind und gesagt haben, wir brauchen das, wir wissen, Verbrennungsmotoren sind am Ende angelangt, ja. Und das genau gleiche gilt für die Vorarlberger Wirtschaft. Wenn wir in 10, 20, 30 Jahren unsere Exportquote weiterhin so hoch halten wollen, dann brauchen wir innovative Unternehmen und die haben wir, die im Bereich Umwelt- und Klimatechnologie tätig sind. Da wird es eine Nachfrage geben, weltweit, die ganz dramatisch steigen wird und diese Chance müssen wir einfach nützen.
Also ich halte auch hier fest, genauer zusammen sich setzen, den Dialog führen, dass man durchaus Betriebserweiterung organisieren kann, teilweise auch mit Vorschriften, wie gebaut wird etc. Und zuletzt schaut man auf das Produkt. Noch 8 Minuten haben wir Zeit, um das Regierungsprogramm mit Landeshauptmann Wallner und Landesrat Rauch zu diskutieren. Und der dritte im Bunde der oppositionellen Club-Obleute ist Christoph Bitschi von der FPÖ. Und auch er sagt, ähnlich wie die Kollegen, wenig Neues. Und Christoph Bitschi bringt auch das Thema Integration als ganz, ganz wichtigen Punkt wieder ins Spiel. Wieder, nachdem es ja beim Landtagswahlkampf eher Nebensache gespielt hat. Christoph Bitschi.
Fakt ist, wir sind in Vorarlberg seit dem Jahr 2015 mit der Abwicklung der Migrationskrise beschäftigt. Wir haben in diesen Jahren aber komplett auf den Integrationsbereich vergessen. Die Landesregierung hat hier wenig Maßnahmen gesetzt und jetzt geht es darum, diese Menschen, die damals zu uns gekommen sind, auch zu integrieren. Und da sagen wir, da muss man konkrete Leitplanken definieren, was wir in Vorarlberg wollen und was wir in Vorarlberg eben nicht wollen, damit Zuwanderung eben in unsere Werteordnung auch stattfindet. Und damit wir ein gutes Miteinander auch gewährleisten können.
Sag Christoph Bitschi. Herr Landeshauptmann, haben wir ein Integrationsdefizit mittlerweile angehabt?
Ich bin ein bisschen überrascht über die Aussagen vom Kollegen Bitschi. Es klingt so, als wäre er die letzten Jahre nicht wirklich im Landtag präsent gewesen. Also er weiß natürlich ganz genau, dass wir in der Integration sehr viel weitergebracht haben. Ich erinnere daran, dass wir als erstes Bundesland gesagt haben, schon einem Asylwerber bieten wir Deutschkurse an und verlangen auch, dass das gemacht wird, bei Berechtigten sowieso. Wir starten Programme in der Integration in den Arbeitsmarkt, sind dazu auch sehr streng und sagen, wer sich weigert, wird sogar sanktioniert und die Mindestsicherung gekürzt. Also da gehen wir einen sehr, sehr offensiven Kurs der Integration, um den wir eigentlich österreichweit sogar beneidet werden. Also ich sehe da kein Versäumnis, okay. Aber ich weiß, da kommt noch vieles auf uns zu. Wir sind nicht am Ende, in vielen Fragen sogar am Anfang der Integration. Aber gerade jene, die 2015 zu uns gekommen sind, die haben sich schon darauf verlassen können, dass wir hier ein Angebot machen und umgekehrt wissen sie, dass wir auch was verlangen.
Okay. Wir haben 2000 Flüchtlinge im Arbeitsmarkt untergebracht. Das ist prozentuell am meisten aller österreichischen Bundesländer. Also da müssen wir uns ganz sicher nicht verstecken.
Wichtiges Thema, das jetzt auch der Johannes aus Nenzing bringt. Hallo. Hamann, Hänsle, Hans Hammer, mein Tonmeister heute.
Meine Frage geht in die Richtung Soziales. Und zwar wissen wir ja, dass 80% der alten Menschen zu Hause gepflegt werden, nur 20% in Pflegeheimen. Und der Bundesregierung ist es aber eingefallen, letztes Jahr die Pflege in Pflegeheimen regressfrei zu stellen. Und genau darum geht es. Die Pflege zu Hause ist nach wie vor nicht regressfrei gestellt. Wenn heute jemand in ein Pflegeheim geht, dann werden 12 seiner 14 Jahrespensionen abgenommen. 2 davon hat der Pflegling selber in der Tasche. Wenn er zu Hause gepflegt wird, dann sind einmal alle 14 Jahrespensionen sowieso weg. Und wenn das Geld dann nicht reicht, dann ist es nach wie vor so, dass man zwar Bundesmindestsicherung beantragen kann, die aber nicht regressfrei ist und ein Überling, der halt nicht bezahlt werden kann damit, wird dann zwar von der Bezirkshauptmannschaft finanziert, aber ins Grundbuch eingetragen. Und das ist eigentlich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit.
Markus Banner.
Wir sind weit gekommen in dem Bereich. Also der Bund hat den Regress abgeschafft im stationären Bereich. Wir haben versucht, darauf zu reagieren, ich glaube eigentlich ganz gut, indem wir gesagt haben, insbesondere bei der 24-Stunden-Pflege, das ist vergleichbar mit einem Pflegeheim, in dieser Leistungsklasse sozusagen, da wollen wir durch eine stark erhöhte Förderung vermeiden, dass aufs Grundbuch zugegriffen werden muss. Das gelingt nicht in allen Fällen, das hängt sehr von den Kosten insgesamt ab, aber wir sind weit gekommen, weil wir bis zu 600 Euro draufzahlen, im Bereich der 24-Stunden-Pflege. Das macht so kein Bundesland, außer Burgenland, die machen das auch. Alle anderen kennen die Förderung so nicht. Das heißt, mit einer massiven Erhöhung der 24-Stunden-Förderung konnten wir in vielen, vielen Fällen vermeiden, dass der Regress im ambulanten Bereich zu Hause überhaupt wirksam wird. Aber wir sind nicht zu 100% durchgekommen. Da müsste die Förderung wahrscheinlich noch dramatisch höher sein.
Gibt das geplant?
Aber ein großer Schritt wurde gemacht und jetzt sind wir dabei zu überlegen, wie es weitergeht. Aber es ist schon insofern nicht ganz falsch. Die totale Abschaffung ist nicht gelungen, aber eine deutliche Verbesserung, eine wirklich deutliche Verbesserung der Gesamtsituation.
Aber auch hier kann ich festhalten, Pflege zu Hause soll noch besser entlastet werden.
Wo immer es möglich ist. Okay. Also wirklich durch erhöhte Förderung, durch Hauskrankenpflege, durch mobile Dienste. Also er läuft da ja auch prinzipiell offene Türen ein. Vom Grundsatz her ist es klar, dass wir die Pflege zu Hause stärken wollen.
Frau Sinz aus Schwarzach.
Zum Thema Bebauungen für Firmen. Ich habe selber in der Gemeindepolitik lange gearbeitet und habe viele Diskussionen und Sitzungen da miterlebt. Und ich habe jetzt beobachtet, natürlich auch immer, also die Firma Hofer, Lidl, Billy Billig, Sutterlütti und so weiter, dass die alle nur einstöckig bauen und Riesenparkplätze ringsum haben. Also das ist meines Erachtens schon eine Vergeudung von Ressourcen.
Tun Sie etwas dagegen die nächsten 5 Jahre?
Das haben wir schon getan. Ich habe schon ausgeführt, Raumplanungsgesetz neu beinhaltet genau diese Regelung. Mehrgeschossig bauen, Parkflächen unter der Erde oder aufs Dach hinauf, nur noch wenige vor den Geschäften. Ich kann der Frau Sinz da nur zustimmen. Das ist eine Platzverschwendung, die wir abstellen.
Zum Schluss jetzt noch eine Replik zu gestern. Gestern war Walter Schmulli, der Caritas-Direktor, bei mir und es ging um Kinderarmut. Und er hat einen Wunsch an Sie beide deponiert. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr, das auch im Originalton zu spielen, sondern er fragt, ob es nicht möglich wäre, dass Sie das Regierungsprogramm nur jetzt sozusagen emotional ergänzen, lasst uns die Kinderarmut bis zum Jahr 2024 halbieren.
Ist das also möglich? Da muss er sich keine Sorgen machen. Das erste Kapitel des Regierungsprogramms heißt chancenreiches Land für Kinder.
Stehen Sie dazu?
Genau das beinhaltet, das ist gemeint damit. Und natürlich lassen wir kein einziges Kind zurück.
Können wir es halbieren, Markus Wallner? Ist das ein Ziel, das Ihnen...
Komisch, wenn man sagen würde, man will das nicht. Aha. Ich glaube, es wird jeder von uns spontan sagen, das ist eine an sich richtige Ansage. Wir wollen überhaupt keine Kinderarmut, wenn es irgendwie geht. Und der Staat sollte alles unternehmen, dass das nicht vorhanden ist. Damit hat er recht, ob man sich jetzt quantitativ auf was festlegen kann, das auch wirklich messbar ist, sei mal dahingestellt. Aber das Ansinnen, die Kinderarmut so gering wie möglich zu halten, eigentlich wegzubringen, wo es immer möglich ist, stimmt natürlich.
Okay, da sind Sie beide dafür.
Wir haben gemeinsam ein Mindestsicherungsgesetz verhandelt, das genau das abbildet. Im Unterschied zum Bundessozialhilfegesetz machen wir in Vorarlberg keine Kinderarmut. Wir versuchen, sie hinteranzuhalten, zu verhindern.
Markus Wallner, Johannes Rauch, danke, dass Sie da waren. In 5 Jahren, wenn es diese Konstellation wieder gibt, machen wir 2 Stunden, dann ist diese ewige Hetzerei einmal vom Tisch, weil es ist wirklich viel zu diskutieren. Aber es war wirklich spannend. Danke beiden.
Alles Gute. Danke für die Einladung.
Morgen gibt es bei mir keine Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Donnerstag haben wir das Thema Abfallentsorgung in Vorarlberg. Wie zufrieden sind wir? Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Morgen dann, wie gesagt, nichts. Am Donnerstag wieder ab 13 Uhr.